Eigentlich wollte ich an dieser Stelle von gutem Unterricht sprechen, aber ich habe von Benedikt Wisniewski gelernt, dass gut keine wirklich gute Kategorie ist. Also sprechen wir von effektivem, von wirksamem Unterricht. Welche Dimensionen dieser beinhaltet und wie man mit so manch anderem Modell aufräumen müsste. Eine wirklich spannende Folge, wie ich finde, und ein Mensch, der wirklich Ahnung hat von dem, wovon er spricht, weshalb ich seinen Podcast auch mehrere Male empfehle. Ich hoffe, euch sagt diese Folge auch zu und wünsche viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Netzlehrer, dem Bildungspodcast von Bob Blume. Benedikt, schön, dass du dabei bist bei dieser Folge zum guten Unterricht. Bevor wir darüber sprechen, was guter Unterricht ist, was die Wissenschaft sagt und was sich vielleicht so auch gar nicht mehr halten lässt, vielleicht mal zwei Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du und womit beschäftigst du dich gerade?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Benedikt Wisniewski, ich bin hauptberuflich Schulpsychologe. Ich bin aber auch ausgebildeter Lehrer. Ich war 12 Jahre unterrichtend tätig, ganz normal im Unterricht an einer Schule. Und ich habe die letzten 6 Jahre geforscht, nebenbei zu dem Thema Feedback von Schülern in Richtung Lehrpersonen. Also das ist so mein Thema, das mich zumindest die letzten 6 Jahre beschäftigt hat. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Jetzt bin ich hauptsächlich wieder in meiner schulpsychologischen Tätigkeit und da mache ich Einzelberatungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, ich mache Coaching und Supervision, ich mache Fortbildung, hauptsächlich auch für andere Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, und das ist so mein Tätigkeitsfeld. Das heißt, ich habe ein bisschen Erfahrung aus der Praxis und ich habe ein bisschen Erfahrung aus dem Thema Forschung.
Was ja eigentlich, besser geht's ja quasi nicht, wenn man auch seine, sagen wir mal, theoretischen Hypothesen an der Praxis selber abgleichen kann. Bevor es dann auch tatsächlich in dieses Thema reingeht, denn ich denke, Feedback wird da auch noch eine große Rolle spielen, kurz nochmal eine Aussage an alle, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, denn auf Instagram habe ich ja schon von der ersten Folge deines, man kann immer noch sagen, 9 Podcasts, schon einige wichtige Dinge zusammengefasst. Der Podcast heißt Psychologie fürs Klassenzimmer und ist, genau. Das muss man einfach so sagen, einer der besten Podcasts, gerade im Bildungsbereich, finde ich, weil hier eben Studien präsentiert werden, die einen ganz direkten Bezug haben können, wenn man das denn möchte, auf das pädagogische Handeln. Deshalb, bevor wir ins Thema reingehen, das sich ja auch auf die zweite Episode bezieht, was war denn eigentlich deine Motivation dafür, noch einen Podcast?
Also ich denke, das ist einfach nach wie vor ein Desiderat im Lehrerberuf, der Umgang mit Forschungsergebnissen. Und ich kann es ganz konkret sagen, also mein Auslöser, mich damit zu beschäftigen, wie kann man Forschungsergebnisse in die Praxis tragen, das geht sehr weit zurück. Das war kurz nach meiner Promotion 2014, da habe ich ein Buch gelesen von einem Autor namens Richard David Precht. Das hieß damals Anna, die Schule und der liebe Gott, ich glaube in dieser Reihenfolge. Und das Buch ist damals wahnsinnig eingeschlagen und wurde auch von Lehrern rezipiert. Precht war auf Lehrerfortbildungen unterwegs und hat genau den Lehrpersonen sagen können, was sie falsch machen und wie man alles anders machen müsste. Und das hat mich damals so unglaublich gewundert. Ich war damals ja selber als Lehrer tätig. Wie kann es sein, dass jemand, der Germanistik studiert hat, einer ganzen Profession so genau sagen kann, was macht ihr falsch und was müsst ihr anders machen? Und ich habe mich natürlich dann gefragt, warum ist es so? Warum wird der überhaupt ernst genommen? Ja? Also würde er zum Ärztekongress gehen und Ärzten sagen, wie sie operieren müssen? Die würden ihn aus dem Raum lachen. Warum geht das in diesem Beruf? Und ja, so eine Erklärung oder eine Hypothese von mir war, dass es, obwohl es sich beim Lehrerberuf ja um eine Profession handelt, diese Substanzierung des praktischen Tuns mit einer wissenschaftlichen Grundlage eben nicht so deutlich ausgeprägt ist wie in anderen Professionen. Und ja, seitdem treibt mich das so um, immer mal wieder ein paar Erkenntnisse in die Praxis zu tragen.
Man muss den Zuhörenden jetzt sagen, dass ich hier sitze und so ein bisschen schmunzle, was daran liegt, dass ich mir gerade so vorgestellt habe, dass Richard David Precht ja mittlerweile den Journalisten erklärt, wie sie ihren Job machen. Und ich glaube, zuvor hat er den Philosophen erklärt, wie sie ihren Job machen. Aber in der Tat ist das spannend und deshalb, oh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt wegen dieser Frage hier seid, bitte lasst mir noch diese eine Frage. Ist es nicht seltsam widersprüchlich, dass Lehrerinnen und Lehrer, die ja beispielsweise auch auf Twitter, Gott sei Dank, für eine wissenschaftlich fundierte Corona-Politik sind, meistens den Klimawandel ernst nehmen und so weiter. Genau dann, wenn es zu ihrer Profession geht, in so eine merkwürdige Abwehrhaltung abdriften, die ja bis hinein manchmal auch in so eine, ich habe mal ein Gespräch gesehen, das du geführt hast mit jemandem, dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt, aber das war ja schon fast Wissenschaftsverleugnung. Hast du da eine Idee, woher das kommt?
Nee, habe ich überhaupt keine Idee. Es ist vielleicht eine gewisse Aversion da, also, aber das ist jetzt wirklich nur ins Blaue hinein spekuliert, weil die Inhalte, denen Lehrpersonen so im Studium begegnen, die ihnen da als Wissenschaft verkauft werden, halt oft von dem, was echte Wissenschaft ist, auch sehr weit weg sind. Das ist die erste Phase. Also da kommen sie mit Inhalten in Berührung, wo man eigentlich ja zu dem Schluss kommen muss, was hat es mit dem zu tun, was ich da später ausübe und welche Seriosität hat es auch, welchen Grad von wissenschaftlicher Substanz. Und dann kommen sie in die zweite Phase der Lehrerbildung und da ist der berühmte erste Satz ja dann oft, jetzt vergessen sie erstmal alles, was sie im Studium gehört haben, jetzt kommt die Realität. Und insofern kann man zumindest spekulieren, dass da sowas wie eine Abneigung gegen Wissenschaft entstehen könnte in Bezug auf den eigenen Beruf. Aber mehr als spekulieren kann ich da leider nicht.
Ich muss wirklich sagen, dass mir persönlich jetzt das Bloggen unheimlich geholfen hat, also sozusagen Theorien in Bezug zu setzen auf die eigene Praxis, ne? Weil sonst ist das ja irgendwann weg. Wenn man Glück hat, geht es in Fleisch und Blut über. Aber deshalb kann ich jedem nur empfehlen, sozusagen so einen Reflexionsprozess auch mal irgendwann festzuhalten, weil es mir schon so gegangen ist, dass ich erst das Gefühl hatte, rückwirkend etwas als sinnvoll betrachten zu können. Ja, also DC und Ryan, Selbstbestimmung, ich weiß nicht, was du davon hältst, wäre auch nochmal interessant, aber ja, und Prozesse der positiven Abhängigkeit in Gruppenarbeiten und so, wo ich damals im Pädagogik-Seminar schon so dachte, boah, ich weiß nicht, ob mir das was bringt, und wo man dann nach und nach feststellt, das bringt mir was. Das bringt mir was, ist das Stichwort.
Ich darf kurz unterbrechen, weil du DC und Ryan ansprichst, ist interessant, ist Folge 3 seit gestern online.
Ach nein, über DC und Ryan.
Doch. Ja.
Ach, das ist, das passt ja sozusagen wie die Faust aufs Auge, da könnt ihr euch das direkt anhören. Ich möchte aber trotzdem den Hörerinnen und Hörern sagen, fangt mit Folge 1 an, selbst die ist schon großartig. Ich hatte die Idee zu unserem Austausch natürlich nicht nur wegen den Folgen, aber nochmal forciert wegen der zweiten Folge. Und ich nenne diese Podcast-Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, ja auch »Was ist guter Unterricht?« Es ist klar, dass wir natürlich nur einen Ausschnitt haben, aber dieser Ausschnitt, der soll sich jetzt erstmal auf das beziehen, was du in dieser Folge auch sagst. Das heißt, auf Forschungsergebnisse beziehen, die eben eine ganz andere Perspektive darauf haben, was guter Unterricht ist, als das, was man so landläufig kennt, wenn man die 10 Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Meyer kennt. Also, was ist in dieser Forschungsperspektive guter Unterricht?
Also zunächst mal, ich spreche nicht von gutem Unterricht, sondern ich würde von effektivem Unterricht sprechen, weil wir mit gut natürlich ein riesiges Feld aufmachen, wo man sehr unterschiedliche Sachen darunter verstehen kann. Es ist in dem Fall, bei dem Modell, das in der Folge auch beschrieben wird, ist das Ziel ein effektiver Unterricht, das heißt ein Unterricht, der bestimmte Effekte hat auf Lernerfolge, auf Motivation, auf Wohlbefinden. Es können unterschiedliche Zielkriterien sein, aber es geht darum, dass wir Merkmale von Unterricht bestimmen, für die wir nachweisen können, dass sie diese Zielkriterien in einer gewissen Weise beeinflussen, im besten Fall natürlich positiv. Und dazu gibt es seit langer Zeit Forschung, also es hat mich selber oder erstaunt mich selber immer wieder, wie weit es zurückgeht. Man hat irgendwann Daten gehabt aus diesen großen internationalen Schulvergleichsstudien. Und das waren ja Daten aus verschiedenen Ländern und da hat man zum Beispiel festgestellt, naja, so Unterricht in Japan, in Mathematik, der sieht ganz anders aus als in Deutschland. Also in Deutschland war es damals so, dass vor allem erstmal bestimmtes regelhaftes Vorgehen auswendig gelernt wurde und es wurde dann auf neue Aufgaben angewendet, während in Japan der Unterricht ganz anders ausgesehen hat. Da ging es eher darum, dass man sich aktiv mit dem Problem auseinandersetzt. Damals, also das war Ende der 1990er Jahre mit der TIMSS-Untersuchung. Und die Forscher haben sich dann die Frage gestellt, Moment, kann ich denn jetzt einfach Unterricht aufgrund von bestimmten Merkmalen unterscheiden und dann tatsächlich feststellen, das wirkt sich unterschiedlich aus. Also Schüler, die jetzt Unterricht genießen mit einer hohen Ausprägung dieser Merkmale, die lernen dann zum Beispiel mehr als Schüler, die im Unterricht sitzen mit niedriger Ausprägung. Oder die sind motivierter oder die haben mehr Freude an der Schule. Und jetzt kann man sich das natürlich vorstellen, wenn man da einfach aus vielen Ländern sogar noch dazu viele Stunden videografiert, dann hat man natürlich eine unendlich große Anzahl an Merkmalen erstmal, die man da feststellen kann in so einer Unterrichtsstunde. Das weiß jeder, der mit Unterricht zu tun hat. Und der nächste Schritt war jetzt zu versuchen, kann man diese Merkmale irgendwie kondensieren? Kann man irgendwie eine Struktur finden, die hinter diesen ganzen Merkmalen steht? Das Verfahren dazu, da gibt es ein geeignetes statistisches Verfahren, nennt sich Faktorenanalyse. Und mit dieser Faktorenanalyse kann ich aus einer Vielzahl von Merkmalen eine geringere Anzahl von nicht direkt beobachtbaren Merkmalen gewinnen, die hinter diesen Merkmalen stecken. Also ich kann anhand von statistischen Analysen einfach schauen, gibt es zwischen vielen einzelnen Merkmalen Zusammenhänge, die den Schluss erlauben, dass diese Merkmale miteinander in Zusammenhang stehen, dass die sozusagen ein ähnliches oder am besten das gleiche Konstrukt beschreiben. Und das ist dann Eckhard Klime zu verdanken, großer Bildungsforscher, der da Pionierarbeit geleistet hat, der aus diesen ersten TIMSS-Untersuchungen mithilfe der Faktorenanalyse drei Dimensionen von Unterrichtsqualität sozusagen kondensiert hat. Und das sind eben diese drei Basisdimensionen der Unterrichtsqualität: Classroom Management, konstruktive Unterstützung und kognitive Aktivierung. Ja, und das war der Ausgangspunkt. Zunächst mal nur für Mathematikunterricht, also diese ganzen ersten videografierten Studien, die man hatte, waren Mathematikstunden. Und da hat sich jetzt eine sehr umfangreiche Forschungstradition darauf aufgebaut und man konnte diese Dimensionen immer wieder in verschiedensten Untersuchungen sozusagen replizieren. Man hat immer wieder festgestellt, wenn ich Unterricht beobachte und messe dort viele Merkmale, führe eine Faktorenanalyse durch, ich komme immer wieder auf diese drei Basisdimensionen, in verschiedenen kulturellen Kontexten, sogar in verschiedenen Fächern, in verschiedenen Klassenstufen. Das ist durchaus erstaunlich, dass ich ein Modell habe, das so gut generalisierbar ist. Das haben wir in der Psychologie selten.
Das bedeutet aber auch gleichzeitig, also Baden-Württemberg, das IBBW hat das aufgenommen, da ist die Begrifflichkeit ein bisschen eine andere, ne? Da wird nicht von Basisdimensionen gesprochen, sondern von sogenannten Tiefenstrukturen. Kurz mal als Rückfrage, ja. Ist das dasselbe? Ist dasselbe gemeint? Ja. Oder?
Also die Basisdimensionen sind Tiefenstrukturen von Unterricht. Diese Unterscheidung geht meines Wissens zurück auf Mareike Kunter. Kann auch sein, dass es schon jemand anderer davor geprägt hat, den Begriff, daher kenne ich die Unterscheidung zwischen Tiefenstrukturen und Oberflächenmerkmalen. Die Oberflächenmerkmale, das wären diese klassischen beobachtbaren Dimensionen, die so in der klassischen Unterrichtsreflexion immer noch sehr tonangebend sind. Also was werden für Unterrichtsformen eingesetzt, was werden für Sozialformen eingesetzt, welche Methoden werden verwendet, welche Medien werden eingesetzt. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese tiefen Strukturen, die kann ich abbilden eben durch die drei Basisdimensionen. Es gibt aber auch durchaus andere sehr, sehr gute Modelle, Und die beziehen sich eben nicht auf direkt beobachtbare Verhaltensweisen, sondern auf Interaktionsprozesse. Also es ergibt sich dann tatsächlich erst aus dem Unterricht. Kann ich nicht so direkt beobachten, wie jetzt zum Beispiel, welche Methode wird gerade eingesetzt.
Dazu direkt zwei Anschlussfragen, bevor wir auch dazu kommen, inwiefern das, was auch mit Feedback zu tun hat und vor allen Dingen, was genau das bedeutet, ja, also kognitive Aktivierung beispielsweise. Aber im Grunde genommen heißt das ja, also könnte man vielleicht so Konditionalsätze aufmachen und sagen, wenn mein Unterricht konstruktives Feedback beinhaltet, das den Schülerinnen und Schülern beim Lernen und beim Lernprozess hilft, wenn er kognitiv aktivierend ist für die Schülerinnen und Schüler und wenn er eine gute Klassenführung beinhaltet, und mit Klassenführung, auch hier müsste man wahrscheinlich etwas genauer reinschauen, was das bedeutet, aber ich nehme mal an, dass da natürlich auch ein Lernklima mit gemeint ist, in dem es keine Störungsprozesse gibt. Wenn das also so ist, dann ist im Grunde genommen die Art und Weise der Erarbeitung und der Aneignung sekundär. Will sagen, ich könnte ja diese drei Basisdimensionen auch mit einem sehr guten frontalen Setting erreichen. Ich könnte sie erreichen mit einem Methodenfeuerwerk. Ich könnte sie erreichen durch, ich sag jetzt mal, selbstständige Arbeit. Aber ich kann sie eben durch all das auch nicht erreichen. Ja, das heißt, jemand, der zum Beispiel sagen würde, naja, also heutiges Lernen findet immer selbstständig statt, an selbstgewählten Themen und Inhalten und so weiter. Da müsste man dann sagen, ja, solange du ein Setting bereitstellst, das diese tiefen Dimensionen immer noch beinhaltet. Oder? Fragezeichen.
vielleicht leicht anders. Die Oberflächenmerkmale und Tiefenstrukturen variieren unabhängig voneinander. Das heißt, nur weil eine bestimmte Oberflächenstruktur in einem bestimmten Ausmaß ausgeprägt ist, habe ich keinen Rückschluss darauf, wie Tiefendimensionen ausgeprägt sind. Nur weil Unterricht in einer bestimmten Sozialform oder mit bestimmten Methoden durchgeführt ist, weiß ich nicht, wie hoch die kognitive Aktivierung ist. Wie hoch der Grad der kognitiven Aktivierung dann tatsächlich ist, das weiß ich erst, wenn der Unterricht stattgefunden hat und wenn die Lernenden mit der Lehrperson interagiert haben und wir sehen, was am Ende der Output dieses Unterrichts ist. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, die Unterrichtsform und oder alle Oberflächenstrukturen erlauben uns nicht, einen Rückschluss darauf, was tatsächlich das Ergebnis ist und auch nicht, wie diese tiefen Dimensionen ausgeprägt sind.
Wie ist das denn überhaupt mit dem Output? In der zweiten Folge, in der du diese drei Dimensionen besprichst, sagst du ja auch, dass es durchaus natürlich noch andere Dimensionen gibt, die eben auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, die dann beispielsweise noch soziale Faktoren einbeziehen. Denn letzten Endes sind diese tiefen Strukturen, also die beobachten doch nur die Wirkmächtigkeit eines Unterrichts, in dem die inhaltliche Aneignung im Mittelpunkt steht. Also will sagen, du hast in der ersten Folge sprichst du davon, dass konzeptionelles Wissen nicht das gleiche ist wie einfach nur Memorieren. Also will sagen, man kann sich zwar, ich nehme jetzt mal ein praktisches Beispiel, damit es klarer ist. Man kann sich zwar auswendig merken, Einleitung, Hauptteil, Schluss, das heißt aber nicht, dass man in einem Deutschaufsatz wirklich auch toll schreiben kann, beziehungsweise wenn man in einem Deutschaufsatz zu einem bestimmten Thema, zu Gedichten beispielsweise, super schreiben kann, heißt das nicht zwangsläufig, dass man genauso gut eine Quelle analysieren kann. So, was will ich sagen? Diese drei Faktoren beziehen sich ja auf Inhaltserarbeitung im unterrichtlichen Kontext, aber nicht zwangsläufig auch auf eine Sozialdimension, ne? Wie was weiß ich, gemeinschaftliche Arbeit, Partizipation etc., oder?
Jein. Sie beziehen sich auf eine inhaltliche Dimension, aber wir wissen natürlich, dass eine erfolgreiche Erarbeitung von inhaltlichen Dimensionen auch mit einer sozialen Dimension wieder zusammenhängt. Das heißt, wir kriegen das nie auseinanderklamüsert, wollen wir auch gar nicht. Diese Sachen hängen miteinander zusammen und deswegen Man sieht es auch daran, dass die Ausprägung der Basisdimensionen auch verschiedenste Kriterien sehr gut vorhersagt. Sie sagt nicht nur vorher, wie viel Schülerinnen und Schüler lernen, sondern sie sagen zum Beispiel Motivation sehr gut vorher. Aus einem ganz anderen Bereich, sie sagen Resilienz gut voraus. Das heißt, man sieht daran, das ist schon ein Modell, das weit darüber hinausgeht, als einfach nur kognitive Lernerfolge vorhersagen zu können.
Jetzt ist es ja so, dass wir bei zum Beispiel bei Hilbert Meyer, den du ja sozusagen dann auch durchaus kritisierst, weil du sagst, also ich habe dich so verstanden, da sind durchaus valide Punkte bei, ja, was weiß ich, also zum Beispiel Unterrichtsfluss, also ein ich nehme mal nur ein Beispiel, ein Unterrichtsfluss, der keine Störungen beinhaltet, ist eine Oberflächenstruktur, die ja sozusagen verweist auf diese tiefen Dimensionen des Classroom-Managements. Ja. Aber der ich sage jetzt mal Vorteil und wahrscheinlich auch, warum sich Hilbert Meyer durchgesetzt hat, will ich jetzt mal einfach sagen, ist, das kann man natürlich sehr gut abhaken. Ja. Also du bist sozusagen ein guter Lehrer, wenn du sozusagen die 10 Merkmale guten Unterrichts in deiner einstündigen Lehrprobe uns gezeigt hast. Wie kriegen wir denn jetzt diese tiefen Dimensionen als, ich sag jetzt mal, Leitlinie in eine LehrerInnen-Ausbildung, in denen es eben nicht um so eine Liste geht? Ist das möglich überhaupt? Also ein Ausbildungsappell von ableiten?
Wow, es war jetzt eine Frage mit vielen Aspekten. Ich muss jetzt versuchen, dass ich alles zusammenbekomme. Also erstens mal zu Hilbert Meyer. Ja, das Modell hat einfach eine hohe Plausibilität, deswegen ist es populär. Ich kritisiere auch nicht die einzelnen Punkte, die klingen alle vernünftig. Was ich daran kritisiere, wenn ich überhaupt was daran kritisieren würde, ist, dass es kein wissenschaftliches Modell ist, aber als solches aufgefasst wird. Und das sollte man eben nicht machen, weil es keine wissenschaftliche Entstehung hat. Es ist eine Mischung aus Unterrichtstheorie, Erfahrungswissen und ist im Nachhinein so ein bisschen empirisch angereichert mit ein paar Befunden von John Hattie. Aber es ist eben nicht wie die Basisdimensionen aus einem transparenten wissenschaftlichen Prozess entstanden. Und das macht ein wissenschaftliches Modell aus, dass ich eben auch sehr genau begründen kann, wo kommt jedes einzelne Merkmal her. Das zu Hilbert Meyer. Das zweite, ja, die drei Dimensionen sind nicht so besonders ideal dafür geeignet, das Unterricht zu reflektieren. Das ist ein Modell, das ist ideal für Forschung, weil es diese sparsame Struktur hat. Damit kann man wunderbar rechnen. Aber es ist schwierig, damit jetzt in der Praxis Unterricht zu besprechen, weil da habe ich nur diese drei Dimensionen und die sind ja auch sehr übergreifend und ich kann dann vielleicht gar nichts damit anfangen. War das jetzt kognitiv aktivierend oder nicht? Woran sehe ich das? Insofern gibt es da erstens mal andere Modelle, die von der Fundierung her ähnlich sind, die aber mehr Facetten haben. Zum Beispiel die 7 C's of Effective Teaching. Das ist ein sehr gut fundiertes Modell. Wir haben in der eigenen Studie auch übrigens mal gezeigt, dass die 7 Dimensionen, also diese 7 C's, dass sie im Prinzip genau das Gleiche abbilden wie die 3 Basisdimensionen, dass sie nur einen Unterschied, also einen höheren Grad der Facettierung haben. Die sind differenzierter, aber bilden im Prinzip auch das Gleiche ab. Wenn ich die nehme, da habe ich schon mal eine differenziertere und vielleicht besser handhabbare Grundlage. Aber es ist trotzdem immer noch natürlich ein Modell. Und um jetzt tatsächlich dann in die Reflexion zu gehen, oder wie du gesagt hast, um handlungsleitend zu sein, muss ich diese Dimensionen operationalisieren. Und dafür brauche ich einzelne Items. Und so eine Dimension wie Classroom Management, die ist jetzt natürlich ein Oberpunkt, aber die kann ich operationalisieren mit Merkmalen, wie die Schüler konnten ungestört lernen in der Stunde, der Lehrer hat einen guten Überblick gehabt über das Geschehen, wenn Regeln überschritten worden sind, wurde schnell konsequent eingegriffen. Also das wären so klassische Items aus diesem Bereich. Und die können dann handlungsleitend sein und die können eine gute Reflexionsgrundlage sein für Praktiker.
Und damit wären wir sozusagen auch bei deinem Königsthema, wenn man so will, ne? Dann da ist es ja immer am schwierigsten. Dort, wo man sich am besten auskennt, ist es immer am schwierigsten, den wichtigsten Punkt zu machen. Aber wie ist das, wenn es in diesen Bereich geht, Feedback-Kultur, und wir haben ja jetzt hier durchaus eine Überschneidung, ne? Auch hier wieder, das IBBW hat ja von den tiefen Dimensionen einen Feedbackbogen abgeleitet, der Lehrkräften auch zur Verfügung gestellt werden kann. Vielleicht mache ich es mal ganz offen. Was leistet Feedback? Und über welches Feedback sprechen wir eigentlich, wenn wir über Feedback sprechen? Wenn du sagst, also das ist dieses Feedback, meine ich, was in der Schule eine Rolle spielen sollte, um Unterrichtsqualität zu verbessern.
Also ich spreche über das Feedback, das Schülerinnen und Schülern ihren Lehrern geben zu Dimensionen der Unterrichtsqualität. Anhand von standardisierten Instrumenten füge ich vielleicht noch hinzu, weil da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten. Ganz konkret habe ich einen Feedbackbogen entwickelt zu den 7 Cs, also zu 7 Dimensionen. Dieser Fragebogen hat 29 Items, das heißt, es ist ein sehr überschaubares Instrument. Und was der leistet, ist, dass eine Lehrperson von einer Klasse eine Rückmeldung bekommt zu einer Unterrichtsstunde oder zu einer längeren Sequenz, das geht auch, wo sie genau sehen kann, diese Dimension ist jetzt so ausgeprägt, diese Dimension ist so ausgeprägt, hier habe ich Stärken, hier habe ich vielleicht Schwächen, hier habe ich ein Entwicklungspotenzial. Man muss vielleicht dazu sagen, weil es natürlich sofort die üblichen Gegenargumente bei sowas kommen, da können Schüler sowas überhaupt einschätzen, ja, die sind ja nicht geschult oder die finden doch dann nur Unterricht toll, wo sie eben gute Noten bekommen oder wo der Lehrer besonders sympathisch ist. Und all diese Sachen sind seit langem widerlegt. Und der Schlüssel oder ja, doch der Schlüssel an der ganzen Sache ist einfach, ich brauche Items, mit denen ich genau das erfasse, was ich erfassen möchte. Deswegen bin ich auch kein Fan von diesem Standard-Feedback, wo halt einfach eine Freitext-Antwort gegeben wird oder wo man einfach die Möglichkeit gibt, sag mal, wie war's, was fandst du toll, was fandst du nicht so toll, was sollten wir anders machen. Da gewinne ich in der Regel sehr wenig Informationen. Und zwar aus dem Grund, weil Schülerinnen und Schüler sehr gut in der Lage sind, bestimmte Dimensionen, die man ihnen vorgibt, von Unterrichtsqualität einzuschätzen. Da sind die absolute Profis. Die sehen ja auch sehr viel Unterricht. Sie sind aber nicht besonders gut darin, selber die Dimensionen festzulegen. Lehrpersonen übrigens auch nicht so besonders. Die sind da auch nicht so gut. Die bleiben meistens bei den Oberflächenmerkmalen. Bei Schülern sind es halt dann bestimmte Punkte, die dann mit Sympathie zu tun haben, die dann mit Sachen zu tun haben, die uns eigentlich weniger interessieren, also wie Hausaufgaben und diese Sachen. Aber wenn man geeignete Kriterien hat, dann hat man hier eine sehr reliable und valide Informationsquelle.
Wo kriegen wir die her, wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns Feedback geben lassen? Ich muss kurz dazu sagen, ich bin ja absoluter Fan davon. Ich versuche das immer so einmal im halben Jahr, habe allerdings ganz laienhaft selber mal einen Feedbackbogen anhand der IQB. Damals, ich glaube, das waren 5 Dimensionen plus Eigeneinschätzung, fand ich auch ganz schön. Also wie die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Engagement beurteilen, um dann die Diskrepanz vielleicht auch zu sehen oder eben nicht. Aber jedenfalls möchte ich natürlich eigentlich mit tatsächlich reliablen Methoden mich zukünftig evaluieren und alle anderen bestimmt auch. Wo kriegen wir es her?
Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt den Mainz ist leider ein kommerzielles Instrument, oder was heißt leider, ist ein Fragebogen, der über eine Plattform zugänglich ist. Ich will jetzt hier gar keine Werbung machen, aber mach's trotzdem. Die Plattform heißt Feedback Schule. Und da bieten wir den Teach-Fragebogen an, ein 7-dimensionales Instrument mit den 29 Items, die ich vorher beschrieben habe. Es gibt andere Instrumente, zum Beispiel das Instrument SEFU. Das wurde, glaube ich, in Hamburg entwickelt, bin mir nicht ganz sicher. Schüler als Experten für Unterricht ist die Abkürzung, basiert auf dem QUAID-Modell von Slevin. Es gibt den SEP Classic. Ich glaube, das ist der in Hamburg und SEFU ist ein anderes Bundesland. Es gibt das IQB-Instrument in Baden-Württemberg. Es gibt die EMU-Fragebögen von Andreas Helmke. Also es gibt da Wirklich eine ganze Menge.
Und um dich zu unterstützen. Naja, jetzt, damit wir sozusagen nicht zu sanft in das Ende des Podcasts gleiten, sondern auch so ein bisschen Potenzial für Shitstorms auch hier eröffnen. Was hältst du davon, einen dieser Fragebögen verpflichtend zu machen? Alle Lehrerinnen und Lehrer müssen sich zwangsläufig auf dieser, ja, wissenschaftlich verifizierten und eben auch reliablen Methode Feedback geben lassen, einmal in einem halben Jahr.
Also ich weiß es nicht, ob ich damit einen Shitstorm auslösen kann, aber ich würde mich dagegen entscheiden. Und zwar deswegen, ja, ich kann es aber auch begründen. Feedback ist erstmal was anderes als Evaluation und Bewertung. Und die Erfahrung zeigt, immer wenn die Grenze nicht gezogen ist zwischen diesen zwei Bereichen, zwischen Feedback und Bewertung, Beurteilung, was dann alles dranhängt, dann funktioniert es nicht. In dem Moment, wo du über einen Feedbackbogen bewertest, hast du zum Beispiel nicht mehr die Situation, dass du Schülerinnen und Schülern einfach sagen kannst, ich möchte eure Meinung zu meinem Unterricht wissen und es dient nur meiner persönlichen Entwicklung, das mit meiner Professionalisierung. Wenn du das aber nicht sagen kannst, ist die Situation eine ganz andere. Und Schüler geben dann nicht das Feedback, das sie dir geben würden, wenn du genau diese Situation herstellst. Das nächste ist natürlich, dass du, wenn du Bewertung und Feedback vermischst, dass du dann natürlich auch sicher gehen müsstest, sehr sicher sein müsstest, dass dieses Feedback jetzt, oder in dem Fall ist es dann eben eine Bewertung und kein echtes Feedback mehr, dass es auch einen repräsentativen Zeitpunkt abdeckt. Das heißt, du müsstest viel, viel mehr Erhebungen machen. Und ja, nicht zuletzt würdest du natürlich eine Arbeitsbeziehung und ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrpersonen und
Lehrern an der Stelle. Wieso ist der Benedikt immer so überzeugend? Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Benedikt, die Zeit ist fast vorbei. Wenn du hast gerade selber gesagt, du hast diesen Podcast, deinen eigenen, Psychologie fürs Klassenzimmer, auch deshalb ins Leben gerufen, um eben bestimmte Studien in dem Fall, und ich würde einfach auch mal sagen, Erkenntnisse besser zu kommunizieren. Also will sagen, dein Wunsch ist, das besser zu kommunizieren. Was wäre, wenn man sich jetzt auch so zum Beispiel Twitter und die Diskussionen angeht, die ja vielleicht nicht mehr ganz so erkenntnisreich und sachbezogen sind manchmal, wie man sich es wünschen würde. Wenn man sich das jedenfalls anschaut, was wäre da noch ein letzter Wunsch, wenn du jetzt sagen würdest, also so würde ich mir gerne wünschen, dass wir über Bildung, Studien und eben auch Lehrerinnen und Lehrer sprechen?
Ich würde mir wünschen, dass bei Lehrerinnen und Lehrern ein wissenschaftliches Verständnis auch insofern Einzug hält, dass man eigene Hypothesen als das sieht, was sie sind, nämlich Annahmen, die eigentlich den Zweck haben, so gut wie möglich widerlegt zu werden, anstatt als etwas, was ich mal annehme und dann nur sämtliche Informationen suche, die sie bestätigen, im Sinn von Confirmation Bias, und so dann eigentlich immer bei meinem Standpunkt bleibe, den ich sowieso schon habe. Das ist was ich beobachte und was ich für durchaus veränderungswürdig halten würde. Ich hoffe, es ist klar geworden.
Ja, nee, also mit diesem Appell, lieber Benedikt, gehen wir in die nächste Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier, ja, einen ganz kleinen Ausschnitt muss man ja immer sagen, aber ich finde einen sehr lohnenswerten Ausschnitt von dem, was du zu effektivem Unterricht, habe ich gelernt, nicht gutem, uns beibringen kannst. Herzlichen Dank, dass ich dich dabei haben konnte.
Vielen Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.